Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball Podcast. Heute wiederum mit einer Premiere. Wir sind heute nicht zu zweit am Start. Ich begrüße zwar zum einen den Till. Schön bist du, Till.
Ciao zusammen, freut mich wie immer auch.
Zum anderen, neu, aber auch dabei jetzt, zumindest in dieser Folge, mal der Linus. Herzlich willkommen, Linus, bei uns.
Ja, ciao zusammen. Nochmal ein Basler in der Runde. Diversität bringe ich darum nur insofern, als dass wir bis jetzt mit dem Valentin und dem Till schon einen sehr, sehr guten und einen guten Fußballer haben und jetzt mit mir auf einen schlechten dazukommt. Zum Glück reden wir nicht über mich, sondern über die Schweizer FußballerInnen.
Wunderbar, Sprüchlopfen kannst du auch schon gross wie der Till, das passt in dem Fall perfekt. Ich würde sagen, ja, starten wir gerade in unsere Themen von der Folge rein. Es ist ja kein normales Wochenende gewesen. Wie alle wissen, ist Nazi-Pause gewesen und unsere Schweizer Nazi hat zwei Spiele gehabt. Zum einen am Donnerstag gegen Dänemark, zum anderen am Sonntag, gestern also, gegen Spanien. Und ja, Jungs, ich würde sagen, wir haben schon schönere Nazi-Pausen erlebt, oder?
Ich glaube, das kann man deutlich so sagen. Also es war jetzt schon ein bisschen ein Dämpfer gewesen, nach dem EM-Hoch, wo man da ja schon das Gefühl gehabt, man sei da von den Leistungen her gefühlt auf der Weltspitze. Und jetzt in beiden Spielen, aus verschiedenen Gründen, wo man sicher auch noch tiefer drauf eingehen, aber also gerade das Spiel gegen Spanien hat mich schon ein bisschen auf den Boden von den Tatsachen, nicht nur mehr wahrscheinlich zurückgebracht. Weil wenn du die auf Augenhöhe willst sehen mit so Teams und 70 Minuten in Überzahl spielst, dann muss man mehr rausschauen, wie eine 4-1-Niederlage.
Bevor wir jetzt aber vielleicht auf das Spanien-Spiel zu sprechen kommen, schauen wir doch noch zuerst mal schnell zurück aufs Spiel in Kopenhagen. Das war ja deutlich knapper gewesen. Jetzt gerade vielleicht auch für dich, Linus. Ich weiss, ihr habt es ja zusammen noch geschaut. Ich bin ja dann noch weiter. Aber wie ist dir die Schweiz dort im ersten Spiel von diesen zwei übergekommen?
Ja, ich glaube, Till und ich haben bei diesem Match beide so ein bisschen die gleichen Meinungen gehabt bezüglich gewisser personellen Entscheidungen. Also zum einen, der Abischer links hinten, haben wir beide gefunden, das ist langfristig, kann das einfach nicht die Lösung sein. Ein Top-Spieler, aber nicht auf seiner Position. Schon an der EM hatte ich ein bisschen Mühe gehabt. Und auch gegen Dänen nicht wirklich stark gewesen. Allgemein so die Abwehr hat einfach nicht die Sicherheit ausgestrahlt, wo wir eigentlich von der EM uns gewohnt gewesen sind. Und das kann jetzt nicht einfach nur am Ausfall oder respektive am Rücktritt von Fabian Schär liegen.
Ja, also zum einen haben wir ja den Fabi Schär gehabt, zum anderen Jadon Sancari, der jetzt vielleicht nicht ganz so relevant ist in der Verteidigung. Der Gregor Kobel hat ja auch sein erstes Spiel als Nummer 1 im Goal von der Schweizer Nazi gemacht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es an ihm gelegen ist, oder was meinst du, Till?
Ich glaube, ihm kann man sowohl gegen Dänemark wie auch gegen Spanien wohl am wenigsten Vorwürfe machen. Aber ja, also vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es einfach die Sicherheit ist, die vielleicht der Jan Sommer einfach grundsätzlich ausstrahlt, aber das wäre jetzt Spekulation. Aber ich glaube, er hat zwei ansprechende Match gemacht und wird ja sicher nicht so happy sein, dass jetzt überhaupt schon irgendwelche Leute vielleicht darüber diskutieren, ob es vielleicht an ihm liegt, obwohl es wahrscheinlich, also
ich hätte das gesagt. Die jetzt auch verfriert, ja.
Ja, ich glaube, es ist auch so von der Medienlandschaft, ich glaube, recht fair analysiert worden. Und was ich cool gefunden habe, ist auch, wie der Kobel angestanden ist nach dieser Niederlage gegen Dänemark und quasi seinem Debüt als Stammgoalie. Und ja, seinem angestanden ist und das recht gut analysiert hat. Wie übrigens auch der Manu Akanji nach dem Spanienspiel. Also finde ich, kann man auch noch lobend erwähnen.
Jetzt muss man ja schon auch dazu sagen, ich glaube jetzt gerade gegen Dänemark ist es so gewesen, dass das Spiel eher noch auf Messerschneiden gestanden ist und dann verschiedene Events dazu geführt haben, dass ja am Schluss die Schweiz als Verlierer vom Platz geht. Das ist jetzt also ein bisschen der Ansatz, den unser Nazi-Trainer gewählt hat, der Murdjakin. Seht ihr das auch so? Oder respektive haben sie schon ein bisschen anklingen lassen für euch? Gibt es noch tiefergehende Probleme, wo sich da ja gezeigt haben? Was sind so die Sachen, die ihr mitnehmt, jetzt aus dem Dänemark spielt und die Hoffnung haben, dass es gegen Spanien besser wird?
Ich finde, dass es, du kannst es wie, also mir fällt es schwer, ein Fazit zu ziehen, wo über beide Spiele geht. Weil, eben, du hast gesagt, es sind verschiedene Gründe in den beiden Spielen. Und irgendwie so gegen Dänemark, klar, man ist sicher nicht so offensiv auftreten, also so toll auftreten, auch mit dem Pressing und so, wie man es dann von der EM gewohnt war. Und klar, man ist hinten anfälliger gewesen. Aber ja, ich will nicht immer den Schiri ins Spiel bringen, aber es ist halt wieder mal der Cut gewesen, aus meiner Sicht, klar. Und gegen Spanien wiederum finde ich es halt schon, muss man mehr über die Leistung der Spieler reden, wie über die Leistung vom Schiri. Aber ich weiss nicht, ich habe jetzt in der letzten Folge habe ich meistens so ein bisschen zuerst meine Schiri-Meinung gesagt. Wie hast du, Walle, die, also gerade gegen Dänemark, Notbremse und all das drumherum, also bist jetzt schon auch, bist auf meiner Seite gesehen, oder?
Ja, nein, klar, also es ist sicher schwierig gewesen, jetzt gerade gegen Dänemark, weil es auch vom Timing her extrem unglücklich gewesen ist. Für mich ist es schon auch so, dass beide Geschichten, also das Melvedi ist ganz klar kein Foul, das haben sie für einmal auch, also der alte Sascha Rufer hat es für einmal von Anfang an gecheckt, wie da die Sachlage ist, nämlich dass der Melvedi ins Straucheln gebracht wird und dann quasi der gegnerische Spieler zum Fallen bringt, der Dolberg. Und ja, dass das Anlage ist, das kann es geben, das ist aber der Fußball, so ehrlich wie man sein. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, was wir ein bisschen bemängelt haben beim VAR, dass das quasi alles so millimetergenau genommen wird und dann ja, kein Raum mehr bleibt für so menschliche Entscheidungen. Und das ist ja einer gesehen, irgendwo durch noch ironisch. Ich finde, das kann passieren. Weniger Mitleid habe ich jetzt dort bei der roten Karte von Ganichaka, weil eigentlich eine Folgeaktion ist, von dem Ball nicht rausspielen, beim 2-1, 2-0. Ja.
2-0, ja, genau. Gut. Haben wir dann
noch stimmt. Ja, sorry. Nein, aber auf jeden Fall, dort habe ich weniger Mitleid, ich kann es nachvollziehen, aber ja, also, keine Ahnung, ich finde jetzt, dass das Dänemark-Spiel hat jetzt nicht so viel Aufschluss darauf geliefert, wie jetzt unsere Nazi gerade unterwegs ist. Schiri hin oder her. Ich glaube, das Spiel hat es kurz vor der EM auch schon mal gegeben. Und es war ein mega ähnliches Spiel gewesen. Dänemark vielleicht ein bisschen ungefährlicher als jetzt am letzten Donnerstag. Und dass dann mal das ein bisschen kippt, dass ja, eine Unzufriedenheit sich ein bisschen grösser äussert beim Ganichaka, einem Spiel, was vielleicht nicht so wichtig ist, kann ich nachvollziehen. Wohingegen, ja, eben wie du auch schon gesagt hast, beim Spiel gegen Spanien, Ich finde, da gibt's da, also, ich muss es so sagen, ich finde, die letzten 20 Minuten von der ersten Halbzeit habe ich einem Kollegen geschrieben, man muss schauen, die Schweiz gewinnt. Und ja, dementsprechend ja, würde ich da so ein bisschen widersprechen und sagen, okay, es gibt sicher Sachen, die sind nicht gut gewesen und ja, am Schluss ist 4-1 auch ein viel zu deutliches Resultat. Aber zum Monolog zum Schluss zu bringen, ich bin jetzt schon eher der Meinung, dass die Problematik ein bisschen komplexer ist, als einfach, dass die Mannschaft ein schlechtes Spiel gespielt hat. Ich weiss nicht, Linus, du hast auch noch einen Punkt gehabt, den du wolltest sagen dazu.
Ja, also zum Spielerischen allgemein, denke ich, sind so ein bisschen die ähnlichen Probleme irgendwie wie vor der EM, habe ich das Gefühl. Also so mangelnde Durchsetzungskraft im vorderen Drittel, zu wenig Kreativität. Gegen Spanien zum Beispiel, wäre man wahrscheinlich noch froh gewesen, hat man Xherdan Shaqiri da können reinwerfen gegen 10 Spanier, um dort zwischen der Linie agieren. Ich habe das Gefühl gehabt, da hat viel Kreativität gefehlt nach vorne. Und hinten, allgemein in der Abwehr, fehlt einfach das Tempo, muss man sagen. Und man hat eine Abwehr, die langsam auch ein bisschen altert, oder? Rodriguez ist nicht mehr der Jüngste, ich kann nicht unbedingt mit Tempo punkten. Auch Omeragic, Widmer, sind alles jetzt nicht die schnellsten Spieler. Und ich denke, da hat man schon halt hinten wie vorne doch ein bisschen grundlegendere Probleme, wo man hinblicklich auf WM in 2 Jahren schon relativ bald lösen sollte. Und ich habe es darum eigentlich gerade noch spannend gefunden, dass der Muri hat müssen umstellen aufs Spanien-Spiel, zwungenermassen aufgrund von der Platzverweis. Und hat dann müssen Chancen geben für Spieler, um in das Rampenlicht ein bisschen reintreten. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Spieler haben das leider nicht können nutzen. Also zum Beispiel Denis Zakaria, Captain bei Monaco, Top-Spieler, aber irgendwie bei der Nazi klickt es wie nicht. Haben die da irgendwie Erklärungsansätze?
Ich finde es mega treffend, die Analyse von beiden. Nur noch schnell, bevor ich es vergesse, ich habe auch die letzten 20 Minuten von der ersten Halbzeit habe ich von der Schweiz in den 180 Minuten die besten gefunden. Da habe ich wirklich auch gedacht, hey, die zweite Halbzeit, das kommt gut. Aber ja, dann ist es halt nicht wirklich besser geworden. Und zu dem, was du gesagt hast, ja, man hat halt schon gemerkt, dass eine Abhängigkeit da ist in gewisse zentrale Spiele, dass die Abwehr gegen Spanien nebst dem Scher, der zurückgetreten ist, Sperre vom nominell zweiten noch einer Innenverteidiger vom LW, die nicht kann verleiden, dass der Granit Xhaka überall gefehlt hat. Und ja, vielleicht ist das halt einfach auch im Teil, also bei einem Denis Zakaria, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass das vielleicht schon auch ein bisschen im Kopf ist bei ihm, weil er spielt halt in der Nazi seit Jahren eigentlich nur, wenn der Xhaka oder der Freuler nicht um sind und dass er vielleicht dann halt auch jetzt mit einem anderen irgendwie mit anderen Erwartungen oder weiss auch nicht von Monaco, was ihm ja gut läuft, in die Schweizer Nazi zusammen zurückkommt und dann halt irgendwie vielleicht auch gerade vor dem Spanienspiel natürlich alle Augen auf ihn gerichtet gewesen sind, zumindest im Zentrum als Xhaka-Ersatz und dass es dann irgendwie noch nicht auf den Rasen lenkt und ich glaube, ich habe heute einen Artikel gelesen, er braucht halt auch in der Nazi-Spielpraxis und das verstand ich schon auch. Und das Gleiche kannst du natürlich auch mit anderen Spielern sagen, eben wie mit dem Omeragic, wo der Wittmann hat müssen ersetzen, kurzfristig, weil der sich beim Einlaufen, verletzt hat. Und, ein Doi, der nicht dort war, wo der EM immer gespielt hat. Und, ja, es ist sicher eine vielseitig, also es gibt viele mögliche Erklärungen aus meiner Sicht für den Fehlstart.
Also ich würde vielleicht gerade hier noch schnell einhaken und sagen, dass der Omeragic an sich, glaube ich, nicht so ein gutes Spiel verwünscht hat. Das ist für mich jetzt gerade die eine Situation schon ein bisschen sinnbildlich, wo er Fabian Torres, wie der Sascha Rüfer gesagt hat, nachläuft. Und ich habe das Gefühl, wenn er riskiert und grätscht, kommt er vielleicht noch hin. Aber ja, wo mir ein bisschen das Tempo gefällt hat, oh, das hast du auch schon richtig gesagt, Linus. Aber ja, du hast gemeint, wegen der Spielpraxis beim Zakaria, der hat noch nicht viel Spiel gemacht in der Nationalmannschaft. Was etwas ist, was mich so ein bisschen stört bei der Thematik Denis Zakaria, ist so ein bisschen, ich sehe das auch, dass er in der Mannschaft, die er jetzt spielt bei Monaco, eine Rolle hat, die zu ihm passt. Und das ist für mich auch so ein Stichwort, wo mir so ein bisschen fehlt bei ihm in der Nationalmannschaft. Und ich persönlich finde, das hat nicht nur mit ihm zu tun. Also ich finde, wir haben diverse Spieler in der Nationalmannschaft, wo die Rollenfindung ein Problem ist. Und das kommt meiner Meinung nach eher ein bisschen vom Coaching-Staff. Jetzt, der Denis Zakaria ist ein komplett anderer Spielertyp wie der Remo Feuler, der neben Granit Xhaka die Position ist, die eher anfechtbar ist, sagen wir es jetzt mal ganz neutral. Und dann wiederum steht das, was du gesagt hast, oder mit der Spielpraxis, wenn ich den Nazi nicht hätte, sind die Automatismen sind sehr klar vorgegeben, wer so plus minus immer spielt, ohne zu sagen, dass die Spielgarantie haben. Aber der Denis Zakaria ist halt ein anderer Spieltyp und das ist für mich das grösste Problem gewesen gestern im Spanien-Spiel. Wenn der Granit Xhaka nicht spielt, dann fehlt uns die Spielgestaltung, weil das unser Spielsystem ist. Und das finde ich die Problematik dahinter. Du hast ganz viele interessante Spieler und auf den wird man sicher auch noch zu sprechen kommen. Für Zeki Amduni zum Beispiel. Da ist natürlich ein Luxusproblem, weil das ist ein Spielertyp, der funktioniert immer. Der ist technisch versiert, der hat eine mega schnelle Auffassungsgabe, der funktioniert immer, solange er nicht irgendwie Rechtsverteidiger muss spielen. Der kann dem Spiel immer den Stempel aufdrucken, oder? Und Denis Zakaria am Zentrum ist eine andere Geschichte, weil das Zentrum ja von der Aufgabe her von einem ganz anderen Charakter lebt, wie jetzt von einem Offensiven, der kreativ gesehen nochmal ganz andere, Spielmöglichkeiten ist. Und das ist etwas, was mich ein bisschen stört. Ich finde, das ist beim Thema Okafor immer so ein bisschen die Sache, dass er, dass man die Rolle für den Oaka-Fahrer nicht so richtig findet. Meiner Meinung ist das auch der Grund, wieso Michel Abichaud dann hinter rechts spielt, obwohl er das nicht gelernt hat, weil ja, wir nicht die Spielertypen haben, die sie es auch nicht bekommen, dort hinten reinzubringen. Und Ragic ist auch de facto nach gestern noch nicht die Lösung für die Zukunft. Vielleicht mal in ein paar Monaten, wer weiß. Aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als nur einfach zu sagen, dass es nur am Zakaria liegt. Weil der liefert konstante Leistungen ab, grundsätzlich in seiner Liga, in der er spielt, bei Monaco. Und ja, hat das Niveau, um dort zu spielen. Meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen die Frage, wie ist es möglich, dass du nach 20 Minuten kurz vor der Halbzeit so gut spielst im Sinne von, ja, mithebst, eigentlich eher dran bist, das 2-2 machen, darf man nicht vergessen, wir schießen nach zwei aberkannte Goal. Und dann am Schluss einbrichst, obwohl du auch numerisch gesehen überlegen bist. Und ich bin jetzt der Meinung, dass das nicht nur mit den Spielern zusammenhängt, egal von wem wir jetzt geredet haben, sondern auch von den Inputs, die von außen kommen.
Es ist für viele Spieler auch nicht, also es kann mir einfach nicht einfach vorstellen, dass sie halt teilweise wirklich auf Positionen spielen, wo sie sich nicht gewöhnt sind oder zumindest noch nicht mega geübt sind. Also eben, Abischer haben wir erwähnt, Omeragic spielt auch eine andere Position bei Montpellier. Ricardo Rodriguez spielt jetzt im Verein in einer Viererkette. Es sind viele Aspekte und klar ist es ein bisschen, das eine ist vielleicht die Leistungen auf der Position, also das hat Selbstvertrauen oder die Routine auf diesen Positionen. Aber das andere ist vielleicht, ja, eben auch, und vielleicht kommt ja auch das, kann man ja auch sagen, dass das vielleicht zu wenig von der Linie kommt, aber auch irgendwie so ein bisschen, weiss auch nicht, so fast schon ein bisschen irgendwie von der Einstellung her, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, gegen Spanien. Also,
ja, also nach dem 3-1 haben sie den Kopf hängen lassen. Also siehst du auch beim letzten Goal, klappt das Gegenpressing nicht und dann macht der Koselu macht den Schnittstellenpass, sorry. Also nur noch schnell, Linus, das hast ja du auch noch gesagt, ich mache noch schnell ein anderes Beispiel, dann wird es vielleicht noch ein bisschen greifbarer. Du hast den Ricardo Rodriguez erwähnt, oder? Wir wissen alle, das ist ein erprobter Spieler auf diesem Niveau, der aber seine vor allem physische, respektive Tempo, im Tempo seine Schwächen hat. Der hat aber ein blitzsauber EM geshootet. Meiner Meinung nach auch unter anderem das, was ich jetzt aktuell gerade bemängle, bei der jetzigen Situation, weil der dort eine Rolle hat, wo langsame Spieler, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ihre Schwächen können kaschieren, weil das Stellungsspiel stimmt, weil du Fabian Schär neben da gehst und Manu Akanji, der übrigens ein riesen Blitz ist, der ist verdammt schnell.
Ja, mal abgelaufen einmal.
Jojo, nein.
Nur schnell zum Sagen, ja. Oder? Beim 3-1. Also, Manu Akanji ist einer der wahrscheinlich weltbesten Innenverteidiger. Ja. Und der joggt zurück beim 3-1. Und das darf halt wie einfach auch nicht sein. Ich habe es vorher erwähnt und vorher gelobt, hat es recht gut analysiert nach dem Interview, ist kritisch gesehen mit dem Team, mit sich. Aber das ist dann vielleicht auch eben die Einstellungsfrage, die der Till vorher angesprochen hat. Ich weiß es nicht. Aber das sollte einfach nicht passieren in so einem Spiel, oder?
Nein, aber ich glaube schon auch, dass du dort irgendwo kannst erkennen, dass gerade bei einem Spieler wie ihm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass dort die Einstellung nie ein Thema ist, sondern dass dann andere Geschichten sind, oder? Dass vielleicht irgendwie innerhalb vom Team oder mit der Aufstellung etwas nicht gestimmt hat. Vielleicht ist er auch müde gewesen, gell? Also auch, gerade er ist einer von den Spielern, der die meisten Spiele hat in einem Jahr. Dort würde ich jetzt nicht gerade zwingend auf Einstellung gehen, aber einfach noch schnell zum Punkt mit Rodriguez fertig machen, oder? Also, Andrea ist da kein einziges Mal das Thema gewesen. Das funktioniert. Obwohl der ganz klare Schwächen hat, wo jede Mannschaft wird analysieren und sagen, hey, da können wir Punkte. Hat immer funktioniert. Und das ist so ein bisschen das, was mir bei vielen anderen Spielern fehlt. Und gerade jetzt in Phasen, wo wir vielleicht ein bisschen dünn sind, ja, mir ein bisschen Kreativität von außen fehlt, wo als Input könnte kommen.
Kann ich komplett zustimmen. Also, man eben, mir ist auch mehr darum gegangen, dass das allgemeines Problem zu sein scheint mit dem Tempo hinten in der Abwehr, oder? Also, das geht jetzt gar nicht darum, dass irgendwie einzelne Spieler da in Kritik sollen kommen. Aber, dass man da halt eben, wie du sagst, irgendwie von außen, über das System wieder eine Lösung findet, um eben die Spieler so integrieren, dass ihre Stärken zum Tragen kommen. Und ich glaube, jetzt haben wir es anhand von verschiedenen Beispielen, von verschiedenen Spielern jetzt diskutiert, im Moment oder in diesen zwei Spielen jetzt, hat das wie nicht funktioniert, dass man die Spieler in eine Position oder in eine Rolle auf den Platz bringen können, wo sie ihre Stärken zeigen können.
Da bin ich einverstanden, ja.
Aber in den 20 Minuten vor der Abwehr gegen Spanien, also eben klar, man ist dort schon einen mehr gesehen, aber irgendwie, das ist genau, du hast es vorhin gesagt, ich habe auch gedacht, okay, ey, wir sind ja gefühlt alle zwei Minuten mit dem Vargas, mit Manduni in die Situationen gekommen, wo man denkt, hey, man hat schnell 2-1 gemacht, man kommt in die Situationen, wo man das 2-2 könnte schiessen, dann auch schiesst, aberkannt wird, und so. Also eben, es würde ja schon irgendwie funktionieren, aber ich weiß auch nicht, was in dieser Pause dann passiert ist. Und weil nachher ist, glaube ich, kann mich an keine wirkliche Grosschance erinnern in der zweiten Hälfte. Und eben, ich habe es initial gesagt, irgendwie, wir haben es schon oft über Ansprüche gehabt in diesem Podcast. Und irgendwie nach dieser EM, nach diesen tollen Leistungen gegen insbesondere Deutschland, Italien und auch gegen England, wo man auch offensiv, finde ich, durchaus hat mehr wie genug können mitheben, dass du dann halt gegen, klar, gegen Europameister, aber du willst dich ja mit denen vergleichen. Du hast ja den Anspruch jetzt, dass du irgendwie fast in ein Finale von der EM oder in ein Halbfinale gekommen wärst und dass du dann eben über 70 Minuten irgendwie die Lösungen nur über eine Viertelstunde bringst und dann in der zweiten Halbzeit halt wirklich fast nichts mehr geht. Das ist eigentlich fast das, was mir am meisten zu denken gegeben hat. Nicht mal, dass jetzt vielleicht Akanji dort gejoggt ist oder dass vielleicht einzelne Spieler nicht den besten Tag gezogen haben. Wir reden vielleicht nachher auch noch über den Debütant, der sicher auch sicher zweimal sehr ins kalte Wasser geschossen worden ist. Hat er vielleicht auch nicht gedacht, dass er gerade von Anfang an muss spielen, der Gregory Wüthrich. Aber irgendwie so, einmal, mir fällt es schwer, ihr merkt es vielleicht, so eine Fazit über beide Matches zu ziehen. Aber irgendwie wäre es mir jetzt auch zu früh schon so das Fazit ziehen, okay, wir sind wieder auf dem Boden von der Realität angelangt, irgendwie. Nein, es ist jetzt alles schlecht und so, weil, ja, irgendwie, es hat auch durchaus gute Aspekte gegeben, irgendwie.
Nein, also gerade das Zitat, das viel verwendete, egal von wem, dass man jetzt wieder auf dem Boden von der Realität gelandet ist, das teile ich gar nicht. Man hat gegen Spanien verloren. Wenn es ein 1-0 gewesen wäre, hat ihn niemand so etwas gesagt. Klar, gibt Sachen, wo in dieser Art und Weise nicht sollten vorkommen. Was aber gerade in dieser Phase von einer Saison, gerade wenn alles noch frisch ist, wenn die Ligen anfangen und so, ich meine, es war jetzt auch eine sehr kurze Nazi-Pause gewesen, mit sehr viel Wechsel, und, ja, gezwungenermassen dann auch nach Dänemark noch, das würde jetzt nicht überbewerten, vielleicht, um dort ein bisschen ansetzen, du hast ja gesagt, was die Fazit könnte sein. Also ich glaube, wir sind nach wie vor eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also die Schweiz ist eine sehr gute Mannschaft und man hat das auch phasenweise immer wieder mal gesehen. Du hast gewisse Sachen gesehen, die uns auch einfach wirklich zu einer Top-Mannschaft machen. Ich sage zum Beispiel, dass wir wahrscheinlich einen von den 5 stärksten, physisch stärksten Stürmer haben auf der ganzen Welt. Das hat man auch gestern wieder gesehen. Das hat man auch gesehen gegen Dänemark. Dort verstolpert dann zwar der Brill im Bolo. Aber auch dort steht allein vor dem Goal eigentlich. Und das sind schon Sachen, wenn du das immer noch gegen die grössten Mannschaften siehst, das ist ein gutes Zeichen. Die Details eben auch, dass der Wüthrich jetzt gespielt hat gestern, was ich eigentlich noch eine gute Sache finde. Es hat Gründe, sportlich, leistungstechnisch gibt es Gründe, ihn mitzunehmen. Ja, das wird jetzt nicht überbewerten. Also, ich glaube, die relevanten Spiele kommen dann noch gegen Dänemark daheim. Ich weiß gar nicht, wann sie so schnell in der Gruppe?
Serbien noch.
Serbien, ja. Okay, ja, auch das, aber ich meine, Dänemark hat die gestern 5-0 geputzt. Also, no hate, auch das Spiel muss immer zuerst gespielt werden. Aber ich bin eher ein Fan davon, nach vielleicht einem Sonnenmatch gegen Serbien, wo vielleicht auch den Charaktertest ist, wegen der Affische, weil es ein Gegner ist, der wir nominell schlagen sollten, dann zu bewerten und nicht, wenn wir gegen einen Grossen verlieren. Weil auch gegen Dänemark, das Spiel hat auch komplett umgekehrt können ausgehen. Das sind wirklich Nuancen gewesen.
Nur noch schnell zum Korrigieren. Also Dänemark hat 2-0 gewonnen gegen Serbien.
Echt jetzt?
5-0 hat, glaube ich, Deutschland gegen Ungarn gewonnen.
Wow, ich bin schlecht mit Resultaten in dem Fall, sorry. Ich hatte den Vollrückzieher gesehen und dachte, es geht gerade dreifach.
Okay, das ist ein riesiger
Pausenplatz. Ja.
Also wer das Goal von Yusuf Paulsen gesehen hat, das lohnt sich zum Nachschauen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach noch schnell auch noch erwähnen, der zweite Torschütze von Dänemark, der gegen die Schweiz, habe ich gefunden, eine riesige Leistung gemacht hat, ist der Albert Grönbeck von Stade Rennes. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von dem in Zukunft noch ein bisschen was hören.
Von dem hast du geschwärmt.
Sehr gut, kenne ich auch, kenne ich nicht. Also, tue ich sicher mal abchecken, ja.
Nur noch schnell, um auf das eingehen, was du jetzt am Schluss gesagt hast, bin ich nämlich voll bei dir. Und ich glaube, für das ist schon die Nations League auch ein bisschen da. Also man hat jetzt den Modus ja auch noch geändert. Also sowieso, finde ich, muss man die Nations League, egal was der Modus ist, auch nicht überbewerten. Also von mir sind das eigentlich immer noch ein bisschen Freundschaftsspiele mit ein bisschen Wettbewerbscharakter. Aber in der letzten Nations League hat man gegen Spanien, Portugal und Tschechien 3 Niederlagen zum Start gehabt und hat dann mit 3 Siegen gleich noch den Klassenerhalt geschafft. Und ich finde, das sollte man auch schaffen, weil man dann eben die, sage ich, Freundschaftsspiele mit Wettbewerbscharakter weiterhin gegen die besten Teams hat. Aber jetzt haben sie den Modus geändert und ich glaube, nur der letzte steigt direkt ab und der dritte hat noch ein Playoff gegen den irgendeinen zweiten oder dritten aus der Gruppe B. Man hat jetzt 2 Matches gehabt. Ich finde, man soll die Nations League halt genau auch nutzen, um mal alternative Tests auf diesen Positionen. Ja, aus meiner Sicht hat der Gregory Wüttrich jetzt den Test nicht bestanden, to be honest. Also ich würde mir da schon auch meine Gedanken machen. Er ist, glaube ich, Ende 20. Ob der im nächsten...
Ist gleich wie du, glaub. Bist du 94?
Ja, ich bin 30. Also ich würde mir auch nicht für die Nazi aufbieten jetzt. Nein, aber eben im Sinn von nur, wenn du perspektivisch ja den langsamen Umbruch in der Verteidigung gerade willst einleiten, ob du da nicht noch links und rechts kannst schauen, ob es da noch für den nächsten Zusammenzug Alternativen gibt, auf dieser Position jetzt. Aber grundsätzlich eben, man wird eben im nächsten Zusammenzug vielleicht wieder auf anderen Positionen andere Spieler sehen und das finde ich auch gut und dann darf es auch mal in die Hose gehen. Ich glaube, solange man, wie du es gesagt hast, Walle, die brillanten Momente immer noch sieht und solange die Einstellung stimmt und eben das ist nicht immer so der Fall gewesen, dann wird es schon gut gehen.
Also nur noch schnell, einfach vielleicht fürs Verständnis von unseren Hörern auch, also ich teile die Meinung schon auch, dass der Wüttrich in einigen Situationen nicht so gut aussieht, aber einfach, dass wir das schnell noch geklärt haben, das Goal, das er gegen den Nico Williams 3 rutscht, ist nicht sein Fehler. Dort müsste der Denis Zakaria das Foul machen und dann gibt es einen Schnittstellenpass gegen Nico Williams, der halt schneller ist als jeder bei uns in der Nazi. Und dann rutscht er rein. Also das ist einfach, dass wir das schnell klar haben, das ist nicht sein Fehler, weil das wird gern, so Sachen werden gerne ein bisschen auseinandergenommen, weil dort stehen sie hoch und der Abstand im Sprintduell holt auch nie mehr auf. Und dann ist 50-50, rutscht ich rein oder noch mich rausnehmen. Das ist einfach nicht sein Fehler, das ist mir noch wichtig zu sagen, weil das wird wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht durchgelesen, aber ich gehe davon aus, dass das viele so ein bisschen kritisch bemängelt haben und das wäre nicht ganz richtig.
Ich würde auch nie quasi sagen, dass irgendwie eine Niederlage jetzt wegen ihm gesehen
ist. Nein, aber ich kann nicht wegen dem das, aber es ist einfach wichtig, weil das wäre jetzt so die klassische Szene anhand, man so eine Aussage würde festmachen und das ist nicht richtig, weil dort kann er nichts dafür.
Für mich ist es halt einfach nicht die einzige Szene gewesen. Also einfach gegen Dänemark beim 1-0 kommt die Nuance zu spät.
Mit der Grätschi. Das ist zum Beispiel eine gute Situation. Dort muss er irgendwie an den Schuss rankommen, um ihn zu blocken. Ja. Aber eben, darum sind wir mehr da, darum schwätzen wir über so Sachen. Das ist eine andere Situation als das jetzt gestern.
Ja, völlig. Aber eben, ja, quasi, ich weiss ja jetzt auch nicht gerade, ist jemand, wo man jetzt hier stattdessen könnte aufbieten. Und eben, geil, er ist Doublesieger in Österreich, er ist Stammspieler. Und wie ich es gesagt habe, es ist sein erster Nazi-Zusammenzug. Und er muss gegen Dänemark, also muss, darf, 40 Minuten gegen Dänemark spielen nach der Roten, gegen Elvedi und dann gegen Spanien von Anfang an. Also,
jetzt machst du gerade etwas Schönes auf. Wenn der Granit Xhaka gespielt hat, dann hat es das Goal so nicht gegeben. Hat er vielleicht ein anderes bekommen, das mag sein, aber gerade bei dieser Situation, wie gesagt, der Abischer hat den Ball eigentlich schon und dann könnte der nicht Zekurier das Foul noch machen. Würde ich jetzt schon mal behaupten, dort hätte der Granit Xhaka das Foul gemacht. Dann stehen sie in der Rückwärtsbewegung nicht gut. Sie sind viel, viel zu hoch. Also der Akanji und der Wüttrich sind auf einer Linie ziemlich wirklich straight auf der Mittellinie. Und dort würde ich auch sagen, dort hat wahrscheinlich etwas nicht ganz gestimmt in der Positionierung. Und das ist natürlich schon etwas, dort haben wir natürlich brutal vermisst, oder? Und dementsprechend, ja, es gibt sicher auch noch andere Charaktere, die man da austesten kann. Ich würde ihn aber auch gerne mal noch sehen, jetzt in einem Spiel, wo blöd gesagt, vielleicht nicht 5, 6, 7 Wechsel sind, so, sondern einfach so Kern aus Stammspielern, die ihre Positionen haben und dann mal schauen, wie er dann verhebt, weil das ist ja eigentlich schlussendlich das, was darauf ankommt. dann im Hinblick auf die wichtigen Spiele, die Turniere etc.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so die Hauptaufgabe von Murat Yakin, dass er da eine Art eine graduelle Veränderung kann machen mit dem Team. Oder man redet gerne mal von Umbruch, von riesen Veränderungen, jetzt drei Stammspieler quasi haben aufgehört. Ja, aber im Idealfall wachsen ja Spieler, wie du es gerade beschrieben hast, oder? Noch die Snow in ein Team rein und am besten in ein gefestigtes Team. Und ich glaube, das ist jetzt so wirklich die Herausforderung für die kommenden Monate und Spiele, um den Umbruch halt langsam vorantreiben und Spieler integrieren, Stück für Stück.
Vielleicht etwas, wo wir noch nicht so präzise darüber geredet haben, vielleicht nur noch schnell, bald wahrscheinlich als Abschluss, aber das Foul vom Granit. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben, also zumindest Linus und ich, haben gemerkt, dass der noch vom Platz fliegt.
Du hast noch gesagt, das hat noch eine Hintergrundstory vom Spiel noch vor der EM.
Ja, also ich glaube, also schlussendlich auch Foul durch den Højbjerg. Ich weiß nicht, ob da noch all die Arsenal-Gen durchgedrückt haben gegen den Ex-Tottenham-Spieler. Aber ja, der Hjolmund, der Sohn vom, glaube ich, Nym-Trainer, bin ich jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube, vor der EM ist er noch der Sohn vom aktuellen Trainer von Dänemark gesehen. Die sind sich schon vor der EM eben in Tor geraten und ja, die haben jetzt wieder täubelt. Also für den Granit ist sicher ein emotionaler Match gewesen, aber etwas, was wir an dieser Stelle natürlich auch noch können sagen, in dieser Woche ist er, glaube ich, als erster Schweizer ever für den Ballon d'Or nominiert worden. Also auch eine mega tolle Geschichte für den Schweizer Fußball. Aber wahrscheinlich hat er sich gehofft, dass die Woche ein bisschen besser weitergeht. Und ja, sage ich, Freundschaftsspiel hier oder her, aber muss man schon auch ein bisschen kritisch sehen, dass er da seine Emotionen nicht im Griff gehabt hat. Eigentlich nach langer Zeit wieder mal.
Also ich habe eine unpopuläre Meinung. Ich verstand absolut, was du meinst und was auch richtig ist, was man einem Spieler also sagen nach so einer Situation. Ich mag halt das irgendwo durch klare Kante zeigen. Das muss jetzt nicht gerade unbedingt die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Aber ja, ich habe es auch gesehen, dass er potenziell gefördert gewesen ist, um die Rote bekommen. Er hat uns auch nicht eines Besseren belehrt. Im Gegenteil. Aber ja, das ist halt schon auch etwas. Ich meine, wir lieben unseren Cap dafür, dass er quasi die Mannschaft beieinander haltet und da gehören auch seine Emotionen dazu. Und ja, das kann man sicher cleverer lösen. Das Coolste wäre gewesen, wenn er ein Goal geschossen hat oder wenn man mit einem Sieg heim wäre. Aber gleichzeitig ist es ja auch dort darum gegangen, dass man sich aufgeregt hat darüber, dass ein Spieler von uns am Boden gelegen ist und dass er klar gezeigt hat, dass er das nicht cool findet. Wie gesagt, es gibt bessere Möglichkeiten, um das zu lösen, aber dort wiederum kann ich mich schon auch mit dem Nazi-Captain identifizieren und das ist mir wichtig.
Wir beide als Spieler auch.
Ja, nein, aber das ist noch wichtig, weil sonst wird dann wieder die Diskussion aufgemacht, ja, der gar nicht dies, der gar nicht das. Der Sascha Ruf ist ja auch so ein König in dem, eine Diskussion aufzumachen, die nicht bestehend ist. Die Diskussion ist wirklich Bullshit as fuck, ich kann es nicht anders sagen.
So. Also ich glaube, man muss ja nicht einen riesen Fass aufmachen bei dem, aber wenn man halt dann anschaut, dass der Højbjerg, der vom Granit gefällt wird, nachher das Goal schießt, dann ist das halt gleich eher die Antwort, die man sich eigentlich auf dem Platz natürlich wünscht von einem Spieler, auf sage ich, emotionale Situation. Und das andere, was mich mehr beschäftigt hat, weil eben am Schluss, es ist eine gelb-rote Karte, es ist ja keine Tätlichkeit oder so gesehen, also muss man auch also auf dem Boden bleiben, ist die Situation mit dem Breel Embolo, der am Boden liegt und die Dänen dann weiterspielen und sich die Schweizer nachher extrem aufregen, nachher auch in Interviews, das angesprochen worden ist. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen auf der Seite der Dänen. Man muss den Ball nicht rausspielen. Es gibt die Regel, dass der Schiri das Spiel unterbricht bei einer potenziellen Kopfverletzung und sonst spielt man weiter und ich finde, das ist auch okay. Und es ist kein Testspiel. In einem Testspiel würde ich sagen, ist das vielleicht nochmal anders. Es geht um ein bisschen etwas und ja, ich finde, da muss man sich dann auch nicht unbedingt so enervieren und vielleicht auch emotional dann wie so der Bezug zum Spiel, zum Fußball, wie so ein bisschen in dem Moment verlieren, den Fokus verlieren. Das hat für mich so ein bisschen einen Beigeschmack hinterlassen.
Also ich habe mich auch viel mehr darüber aufgeregt, über die rote Karte, wo man beim VAR einfach die falsche Ausschnitt gefühlt gezeigt hat, als ob es nicht rausspielen, ich habe das gar nicht so realisiert. Und ich glaube, eben nachher ist man, also ist der Chaka und wirklich, ich weiss, du hast es nicht so gemeint, aber ich will es nur schnell klarstellen, dass gerade in dem Verhältnis Sascha Rufer Xhaka, ich mich schon des Todes aufgeregt habe über den Sascha Rufer. Also ich meine, gar nicht Xhaka ist, also ich will, kann nicht genug oft loben. Ich kann nur so ein bisschen irgendwie so sagen, man hat es einfach gemerkt.
Ja, ja, klar.
Und er muss es halt selber auch merken. Und gerade eben die Rote und das Ball nicht rausspielen, da hat man einfach gemerkt, dass er auf 180 ist. Und ich meine, klar, es gehört absolut zu seiner Spielweise, dass er die Fouls halt manchmal macht und so. Und das macht dann aus meiner Sicht auch nicht ein Prozent irgendwie weniger vorbildlich, auch als Captain von der Nazi. Aber ja, natürlich, man kann sagen, hey, look, schlussendlich hast das Team wahrscheinlich für eineinhalb Match geschwächt. Okay, nein, er hat die geile Rote erst am Schluss gehabt, aber für das Spanienspiel hast du es extrem geschwächt. Aber, ja, einfach nur das noch. Nein. Das ist mir noch wichtig.
Ja, vielleicht, dass wir auch mit einer positiven Note aufhören. Egal, wie man jetzt das finden mag, dass er ja, auch bekannt dafür ist, ein emotionaler Spieler zu sein und ja, vielleicht auch mal zulenkt. Sprich, der Fakt, dass er ja, nominiert worden ist für einen Ballon d'Or, meiner Meinung nach auch zu Recht, spricht für sich, für seine Spielweise und für ihn als Spieler, als Leader. Und ja, den Rest kann man jetzt auch so stehen lassen, mit allem, was jetzt schon so gesagt worden ist. Und das passt ja auch.
Noch ein Fun Fact zum Schluss. Wenn ihr noch ein Fun Fact habt.
Bitte.
Der Schiri gegen Dänemark war der, der das Hinspiel IB gegen Galatasaray pfiffen hat. Wo im Nachhinein der Galatasaray-Trainer sich ja so aufgeregt hat, dass ein deutscher Schiri im Bruderland Schweiz pfifft. Vielleicht kompensieren, keine Ahnung, Verschwörung.
Jo,
aber
ja,
gehen wir weiter.
Jo. Aber es ist ja gut, du hast ja jetzt gerade IB angesprochen und unser nächster Themenblock soll ja so ein bisschen sein, die Schweizer Liga, respektive der Deadline Day. Der ist gesehen. Also respektive heute oben, eigentlich am, ja gut, je nachdem, wenn ihr es hört, aber einmal heute oben, Montag, 9. September. Und es gibt doch auch noch ein, zwei Sachen, die jetzt nochmal hinten raus ja, so ein bisschen bekannt worden sind. Ich weiss gar nicht, wo wollen wir anfangen. Es gibt jetzt gerade vor ein paar Stunden rausgekommen, die Geschichte mit dem Fabian Frey, die wir sicher müssen ansprechen müssen. Ich habe das bis vor etwa eineinhalb Stunden nicht gesehen. Ich habe es schon im Gruppencheck geschrieben, dass auch der FC Basel verloren wird. Linus, ich glaube, du bist gerade der gewesen, der als Erster drauf gestossen ist. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also im ersten Moment bin ich einfach, ja, nicht schockiert, aber schon so ein bisschen negativ überrascht worden. Ich meine, Fabian Frey, Rekordspieler vom FCB, geht jetzt am Deadline Day. Vertragsauflösung, wird noch, glaube ich, der Lohn noch ausgezahlt fürs letzte Vertragsjahr und wechselt zur Winterthur. Das ist wie einfach nicht, glaube nicht das Ende, wo man sich auch gewünscht hat für ihn. Ich habe vorhin das Video geschaut, circa 3 Minuten, wo er zu den Fans noch schwätzt und wie immer extrem authentisch und ich glaube sehr emotional auch für ihn, der Moment, dass jetzt seine Karriere beim FCB da vorbei ist. Ich glaube, es hat sich wie so ein bisschen abzeichnet über die letzte Transferperiode oder über die letzten eineinhalb Jahre, dass er nicht mehr eine grosse Rolle wird spielen beim FCB. Aber dass das jetzt so zu Ende geht, ist ja nicht so, wie man es sich vielleicht gewünscht hat, sage ich.
Stimmt dem zu. Ich glaube auch, wenn man gerade noch der kurze Gump macht zu halt anderen Aktivitäten von Basel, nicht am Deadline Day, aber ein bisschen früher noch. Da hat man halt das Zentrum nochmal verstärkt mit dem Talent aus Portugal, mit dem Baro. Ich kenne ihn zwar nicht, aber gut von ihm gehört. Und das im Hintergrund oder im Hinterkopf zu haben, dass der Fabian Frey zwar in jedem Spiel reingekommen ist, aber halt schon ihm die zentrale Rolle gespielt hat unter dem Celestini, hätte man eigentlich schon ein bisschen davon können ausgehen. Und ich bin bei dir, dass das wahrscheinlich, oder nein, ziemlich sicher nicht der Abgang ist, wo er sich gewünscht hat und vielleicht sogar auch verdient hat. Er wird ein bekosi Abschied, das ist unbestritten. Es ist ja auch kein böses Blut in dem Sinn, in dem Video spürbar oder so. Aber ja, es ist halt eine absolute Identifikationsfigur, Rekordspieler, fast schon eigentlich Basler, das vergisst man amigs fast, dass er gar nicht Basler ist, wo weggeht. Und ja, wir haben es in einem von den letzten Podcasts gesagt, es gibt jetzt wieder ein bisschen mehr, aber er ist sicher einer, der wird fehlen, vor allem in der Garderobe.
Vielleicht noch kurz der Input von Seite Winterthur. Also ich glaube, der kann Vinti schon noch auf jeden Fall helfen. Er selber hat im Video gesagt, hey, mein Tank, der ist noch nicht ganz leer, da ist noch einiges drin und er möchte noch ein bisschen was zeigen und leisten. Und ich glaube, diese Chance hat er beim FC Winterthur. Und ich glaube, das wird von dem auch sehr, sehr spannend für Vinti, zum sehen, was für eine Rolle er dort jetzt noch rein kann.
Ja, ich bin auch gespannt, wie er sich dann präsentiert beim FC Winterthur, wo ja doch auch noch nicht so richtig in der Saison drin angekommen ist. Ich finde den Moment gut, wenn ich jetzt ganz ehrlich darf sein, ich finde den Moment gut zu gehen. Ich glaube, der Abschied wäre auch möglich gewesen, früher noch, mit mehr drumherum. Er ist der Meinung gewesen, und das ist sein gutes Recht, dass er auch sportlich im FC Basel noch etwas kann, bringen kann. Ich glaube, wenn man jetzt das mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, gerade jetzt, was so ein bisschen Fitness und so angeht, ohne jetzt auf das Ästhetische Welle anzusprechen, sondern rein so im Vergleich mit der Konkurrenz, er hat ja dann auch oft, ich sage mir jetzt über die letzten Jahre, ist er immer einen Schritt hinterher geguckt, und hat dann auch oft als Innenverteidiger gespielt. Ich glaube, jetzt in den letzten paar Matchen zwar wieder auch im Mittelfeld reingekommen, aber grundsätzlich, das ist schon immer ein Zeichen. Meiner Meinung nach, finde ich, hat man das auch ein bisschen gesehen. Er hat viel mit Augen gemacht, weil er das auch kann. Ich glaube, das ist immer seine grösste Stärke gewesen, dass er ein sehr intelligenter Fußballer ist. Aber ja, also ich finde eigentlich schon auch, dass das der richtige Schritt ist von beiden Seiten jetzt, ja, da, den Deckel drauf zu machen auf das Kapitel, weil er jetzt so nochmal die Möglichkeit hat, beim FC Winterthur nochmal können etwas zu bewegen. Ich glaube, das wäre beim FC Basel schwierig geworden. Aus verschiedenen Gründen, nicht nur sportlich, sondern auch, jetzt hast du mit dem Shaqiri wieder eine Identifikationsfigur zum einen, zum anderen aber auch ein Spieler, der sehr viel Platz und Raum braucht in der Kabine. Was ich so höre, ist das schon auch immer wieder mal ein bisschen ein Thema gewesen. Doch lässt sich jetzt darüber streiten. Anyway, ich glaube, es ist ein persönlicher Abschluss aufgrund von der Situation, wie sie jetzt ist. Und dementsprechend, ja, weil das auch ein wichtiger Spieler ist für den Schweizer Fußball, kann man sich darauf freuen, ihn jetzt noch ein bisschen zu sehen beim FC Winterthur.
Ich finde die Transferperiode finde ich richtig, aber den Moment in der Transferperiode finde ich schon nicht optimal. Also man hat schon länger immer wieder so die Stories gehört mit diesen Gerüchten. Man hat schon Anfang Saison gehört, auch wieder Gerüchte, aber ja, meistens ist halt schon irgendetwas hinter dran, dass man schon dort hat wollen, den Vertrag irgendwie auflösen, unter welchen Bedingungen auch immer. Und jetzt, geil, wir haben den 9. September, eigentlich in ganz Europa ist zu, und jetzt so last minute irgendwie noch am 6. am Nachmittag. Also ich finde, das hätte man früher noch lösen müssen. Und es wird Gründe dafür geben, aber das hinterlässt bei mir einen faden Beigeschmack.
Gut, aber da weisst, also das kann ich noch erzählen, aber da weisst du nicht, woher kommt es. Hat man ihm gesagt, Anfang Saison, auf einen Saisonstart, hey, look, such dir etwas Neues, vielleicht auch schon voran. Hat man ihm das gesagt? Wir wissen es nicht. Hat man es ihm erst blöd gesagt, überspitzt gesagt, gestern gesagt, wir wissen es nicht. Fakt ist, dass es jetzt erst so spät rausgekommen ist und Fakt ist, dass es nicht erst seit ein, zwei Wochen Thema ist, sofern müssen wir schon sein. Und die Gründe dahinter, die sehen wir ja halt nicht. Also finde ich, müssen wir da schon auch so neutral sein und sagen, okay, ja, irgendwie haben sie ja noch etwas gebastelt und wer weiß, wahrscheinlich früher oder später wird man sicher auch mal noch ein bisschen Infos dazu mitbekommen, was jetzt wer sich gern früher oder später so vorgestellt hat. Aber ich glaube, das darf man schon auch nicht ganz vergessen. Am Ende vom Tag ist es Leistungssport. Es geht um Leistung. Und, um Erfolg. Und das ist der Parameter, wo die Sachen beurteilt werden. Und aus romantischer Sicht gesehen ist es natürlich toll, wenn alle grossen Spieler, alle verdienten Spieler ihren Abschied bekommen. Manchmal gibt's aber auch Situationen im Fußball, wo das halt nicht möglich ist. Also, ich mache jetzt ein super dummes Beispiel, viel zu hochgegriffen im Regal, aber der Messi hat dann nie einen Abschiedsspiel gehabt bei Barca. Sicher ein anderes Thema und so, finanziell, aber so ist der Sport. Das darf man nicht vergessen, wenn man auf so eine Sache anschaut, finde ich.
Absolut. Ich glaube, aber beim Fabi Frey ist natürlich auch noch so, dass es nicht einfach ein verdienter Spieler ist, sondern schon der Rekordspieler. Also ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Aber
ja gut, natürlich. Aber der Alex Frey hat mich auspfiffen als Rekordtorschütze von der Nationalmannschaft.
Aber nicht in Basel. Aber
nein, aber das ist der Fußball. Also ob das gut oder schlecht ist, das sage ich mit dem gar nicht. Aber es ist Tatsache halt.
Absolut, das sind die Realitäten, ja. Das ist richtig. Ein anderer Vertrag, den der FCB aufgelöst hat, ist mit dem Augustin gewesen. Und auch sonst hat der FCB doch noch ein, zwei Veränderungen im Kader gehabt in den letzten paar Tagen.
Ja, der Vertrag mit dem Augustin, das hat sich abzeichnet. Das ist auch etwas, was man weniger diskutieren muss. Der scheint keine Rolle mehr gespielt zu haben beim Celestini. Und wo der Shaqiri bekannt geworden ist, hat man auch schnell die Nummer 10 gesehen beim Shaqiri, der vorher im Augustin gehört hat. Ja, ist nie richtig in Fahrt gekommen. Hat ja auch lange noch zu kämpfen gehabt in seiner Karriere mit Long-Covid. Hat sicher den Erwartungen nie entsprochen, wo man beim FCB hat, vielleicht nur punktuell. Finanziell, ich weiß nicht, ob ihr seine Story kennt, wird es ihn nicht so stören. Vielleicht für die, die es nicht wissen, hat einen Rechtsstreit mit Leeds. Leeds United gewonnen, wo er irgendwie 25 Millionen bekommen hat. Okay.
Ist ausgezahlt worden, einfach über die 5 Jahre, die er gehabt hat.
Ja, also der wird es wahrscheinlich rein finanziell nicht so stören. Und sonst, ja, du hast es gesagt, also ich glaube, man hat die Positionen, vor allem die linke Verteidigerposition oder Links-Wingback-Position von Dominik Schmid hat man noch mit dem Moussa Sissé, glaube ich, von Stuttgart, hat man gute Backup geholt auf der rechten Position im Zentrum, wie gesagt, von Bremen ist geblieben, trotzdem ein Angebot aus Udinese, aus Italien und ja, ich glaube, da hat man in der Breite, wo wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass andere Vereine in der Schweiz mehr haben, hat man sicher noch mal etwas gemacht.
Wer auch noch etwas gemacht hat auf dem Transfermarkt, ist der FC Sion. Und zwar mal wieder so in altbekannter FC Sion Constantin-Manier hat man sich wirklich einen spektakulären Spieler geholt. Und zwar der Anton Mirantschuk aus der russischen Liga, auch, ich glaube, 29-facher russischer Nationalspieler. Seit man hat etwa 16 Millionen Marktwert gehabt vor dem Ausbruch vom Krieg. Seither nur ein nationales Spiel halt natürlich gemacht und bei Clubs aber trotzdem noch wie Ajax gehandelt worden. Jetzt wahrscheinlich hinter dem Shaqiri der zweitbestverdienende Spieler in der Liga. Ich glaube, das wird sicher wieder das Highlight sein im Tourbillon. Und dann haben sie noch einen Stürmer geholt aus Marokko. Der hat letzte Saison 12 Goal gemacht. Mouchi Mbouriga. Also schon einmal Offensivpower für den FC Sion.
Bin ich gespannt, wie die in die Offensive passt, weil die Offensive hat uns schon ein paar Mal beschäftigt. Die ist eigentlich relativ wirbelig und auch relativ fix unterwegs, also die wechseln wenig. Aber ja, jetzt sind wir gespannt, ob vor allem der Mirantschuk ein bisschen besser einschlägt wie der letzte grosse Transfer, Mario Balotelli.
Dann haben wir auch noch einen weiteren Spieler, der gerne einen grossen Transfer gemacht hat, zumindest fürs Portemonnaie, kann man so sagen. Der von uns schon erwähnte Mesha Ghelia, der tatsächlich zu Russland, oder zu Russland, kann man schlecht, nicht zu Russland in die Nazi, he? Nein, aber nach Russland gegangen war. Ja, ich glaube, ihr habt die Blickgeschichte wahrscheinlich auch schon gesehen, wo sie darüber geschrieben haben, wo Ibe sich aber quergestellt hat, aus moralisch-ethischen Gründen. Dann haben wir noch den Bayrami, der bekannt worden ist, oder ist bekannt worden, weil er, wie sein Vater, ein Schirm, ist es gesehen,
ja.
Ein Schirm auf Ricardo Moniz geworfen hat, ja. Das Ganze ist dann zum Zerwürfnis gekommen. Er findet neu beim FC Winterthur Platz, wo er jetzt der Teamkollege vom eben besprochenen Fabian Frey wird. Und als letztes noch, Gabriella haben wir schon gesagt. Ja, sagen wir mal zuerst, Kasim Adams haben wir noch, der beim FCB war, aber auch schon bei IBE. Jetzt neu bei Servette Genf anhört. Sehr spannend. Hätte ich ihm jetzt nicht zutraut, dass er doch auch bei einem sportlich relevanten Club Fuß fasst, weil ich meine, wir haben es vorher schon davon gehabt, oder? Also es ist weit vorgeschritten eigentlich im Transferfenster und dementsprechend ja, hat er mit Servette doch auch noch eine interessante Anlaufstelle gefunden. Und dann habe ich es ja schon vorweg noch. Der FCZ trennt sich vom Fabio D'Apella. Die zwei Parteien einigen sich auf eine Vertragsauflösung.
GC hat sich noch in der Offensive verstärkt. Aus Argentinien und Frankreich, wenn es mir recht ist. Und das haben sie, wenn wir so auf die Tabelle und auf uns so schauen, wahrscheinlich auch nötig. Und ja, die werden jetzt natürlich auch noch ein Moment brauchen, vielleicht, bis sie offensiv können auch wahrscheinlich eine Rolle spielen, aber ja, ist doch noch ein bisschen etwas gegangen, irgendwie. so eher gegen Schluss, aber gleich noch ein paar spannende Transfers. Oder eben nicht Transfers auch mit dem Elia.
Ja, spannend sicher. Also vor allem ist ja immer so eine Sache, wenn grosse Turnier sind, dann verzögert sich das Transferfenster oft ein bisschen nach hinten. Aber ja, ich bin durchaus gespannt. Also ich glaube, gerade jetzt bei den grösseren Vereinen ist jetzt nicht irgendwie so viel Prägnanz passiert, wo jetzt nochmal viel hätte sollte verändern, außer jetzt vielleicht der FCB in der Breite. Aber eben gerade so die Transfers bei GC, wo man nicht so ganz weiss, wo definitiv Verstärkung gebraucht haben, Sion auch spannend. Bin auch, wie du es schon gesagt hast, sehr gespannt, wie sie das einbinden, weil das Offensivspiel ja eigentlich relativ gut funktioniert. Und ja, dementsprechend jetzt dann schon wieder langsam heiß auf die nächste Runde nach dem Göpp nächste Wochenende.
Göpp, gute Überleitung. Da haben die Frauen in der Schweiz, ja, die keine Nazi-Pause hatten, also alle Teams, die nicht Champions League gespielt haben, wie Servet, da kommen wir nachher noch dazu, und Zürich, die freilos hatten, haben im Göpp gespielt. Und ich glaube, das kann man zuerst mal das Wichtigste vorweg kurz zusammenfassen. Es sind alle AWSL-Teams weiter. Es hat überzeugende Siege gehabt, wie eine 12-2 vom FCB oder eine 13-0 von, glaube vor allem deiner Überraschung von der Saison, oder? Im FC Aarau gegen Niederlande. Und auch, vielleicht will ich noch erwähnen, dass gerade die punktlosen Teams in der Liga, der FC Luzern und Thun, haben wir ja auch schon besprochen gehabt, sich jetzt doch mit einem 6-1 Thun und 8-0 Luzern gegen Plustavia Solothurn sich doch ein können das Selbstvertrauen holen, wo sie jetzt nächste Woche in der Liga hoffentlich wieder können irgendwie mal auf die Jagd nach den ersten Punkten gehen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil am Wochenende stehen einige interessante Partien an und vor allem rauszuheben ist da, ja, das Spitzenspiel vom FCB daheim im Jockeli gegen der FCZ. Ich weiss noch nicht, habe ich gar noch nicht gefragt, ob jemand von euch am Start ist. Ich will mir das auf jeden Fall reinziehen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir Servet, der daheim der FC Thun empfängt. IB empfängt daheim Aarau. St. Gallen spielt ebenfalls daheim gegen Luzern. Und Rapperswil macht ein kleines Eisle und geht zu GC auf den Campus. Dann kommen wir noch zu der Servet Genois, wo, wie der Till schon erwähnt hat, auch ein Freilos gehabt hat, aber trotzdem gespielt hat und das sehr erfolgreich, Linus.
Zwar hat Servet 2-0 gewonnen, nach dem Goal von der Rimante Jonas Seite und dem Manon Revelli gegen Solniki. Und jetzt heute, glaube ich, ist noch die Auslosung, ist das richtig? Für die nächsten Spiele, 18. und 19. September und Rückspiel dann die Woche drauf.
Das ist richtig. Das ist tatsächlich mittlerweile, wo wir uns vorbereitet haben, ist das noch nicht draussen. Mittlerweile ist es draussen. Fiese Überleitung mit diesen Namen, gell? nein, das ist mittlerweile draussen und es ist eine ganz lustige Affische, die sich hier ergeben hat. Und zwar spielen, Servet Genferinnen gegen da ist Roma, und zwar gegen Dessarosa Aigbogun und Dalaya Pilgrim, wo beide aktuell noch angeschlagen, respektive verletzt sind. Allerdings, ja, glaube ich, dass gerade die eine von beiden, jetzt müsste es nochmal nachdenken, ich glaube, der Leo Pilgrim hat es nicht ganz so schlimm verwünscht, könnte ich dort noch zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall ein Match mit, ja, Schweizer Beteiligung auf beiden Seiten. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die AS Roma nicht ganz so gut einschätzen, wird mir aber fest vorne, das Spiel dann zu schauen, damit wir dann auch wieder können darüber berichten können. Und ja, was haben wir noch in der Rubrik? Zeraina Pjubel, die darfst du gerne übergebe ich gerne dir.
Ja, vielleicht nur noch schauen, ich muss mich auch darauf verlassen, dass der Artikel, den ich vorhin gelesen habe, stimmt. Aber AS Roma, die letzten zweimal Meister wurde, Jahre in Italien. Darum, lustige Affiche wahrscheinlich für uns nicht so. Für uns, die natürlich hoffen, dass es ein Schweizer Team in die Champions League schafft. Aber wer weiss, das haben wir ja vor einem Männerspiel IB gegen Gallen auch gesagt. Und dort hat sich das Schweizer Team durchgesetzt. Also wir drücken die Daumen. Und zu dem, was du gesagt hast, es ist jetzt heute anscheinend endlich fix bestätigt worden, was eigentlich seit, glaube ich, 2-3 Folgen schon eigentlich so inoffiziell auf mehreren Seiten gehandelt worden ist, dass Zeraina Pjubel offiziell zu West Ham in die Premier League wechselt. Und ja, das dürfen wir jetzt in dem Fall ist jetzt offiziell verkündigt worden und es ist sicher ein Schritt, den wir auch genau werden beobachten, wenn es in den nächsten Folgen um die Schweizerinnen und Schweizer international geht.
Wenn ich dort gerade schnell einhängen darf, Alicia Lehmann ist ja von West Ham zu Juventus gewechselt und hat dort ihr erstes Goal jetzt geschossen, gegen Sassuolo auswärts. Ja, recht guter Start für sie. Wir haben noch weitere Schweizerinnen im Ausland im Einsatz gehabt. Wenn wir da vielleicht noch schnell ein paar hervorheben.
Genau, auch die Lia Valti hat mit Arsenal in der Champions League Quali gespielt gegen Rosenborg. Sie war auch länger verletzt gewesen und ist in der 82. Minute reingekommen. Dann haben wir noch die Anna-Maria Zunogorcevic, die im zweiten Spiel durchspielt und den zweiten Sieg einfahren tut gegen Angel City. 2-3 gewinnen sie auswärts.
Und im DFB-Pokal haben auch ein paar Schweizerinnen gespielt. Das hat man jetzt leider gerade die Formatierung da auseinandergehauen, wenn da jemand von euch kann unterstützen.
Also, das mache ich doch gerade schnell weiter, das macht ihr nicht. Genau, der DFB-Pokal ist gesehen, und zwar hat der SC Freiburg mit der Julia Stierli in der Startelf und ab der 62. Minute mit der Lela Egli 2-1 gegen Nürnberg gewonnen. Damira Afawi spielt ebenfalls von Anfang an und gewinnt mit Werder 4-0 gegen Bielefeld. Und das ist leider weniger erfreulich, Elvira Herzog im Goal verliert mit Leipzig, wo Lara Marti verletzt fehlt, mit 1-0 gegen Union Berlin.
Gut, jetzt funktioniert es bei mir auch wieder. Aber das sind, glaube ich, alle Schweizerinnen im Ausland, die gespielt haben. Wenn wir vielleicht noch schnell die Transfers noch fertig machen, da haben wir auch noch zwei Schweizer, die gegen Ende der Transferphase gewechselt sind. Das ist zum einen der Andi Zekiri, wo meiner Meinung nach, ich habe das auch lange gar nicht mitbekommen, aber wo letzte Saison eigentlich eine ansprechende Saison gemacht hat in Begenk, 37 Spiele, 9 Goal. Jetzt ist der gut bekannte Trainer Thorsten Fink dort und will ihn anscheinend nicht mehr. Er ist jetzt neu mit Kaufoptionen bei Genk, bei Lüttich, von Genk ist er gekommen. Und der Kevin Mbabu wechselt nach Dänemark zu Midtjylland. Mal schauen, ob die sich wieder auf ein Radar von der Schweizer Nazi können spielen.
Bin ich gespannt, wobei ich glaube ja Midtjylland auch zu dieser Gruppe mit Brighton und was haben sie, Union Saint-Gilloise, glaube ich, in Belgien gehört. Von dem her könnte es sein, dass die untereinander sich dann auch nochmal frisch durchmischen. Wer weiss, vielleicht schafft es ja doch nochmal in Premier League. Aber sicher eher für den Moment ein bisschen weiter Entfernung rückt vom Radar.
Vor allem scheint er ja auf dem Radar, gerade wenn wir vorhin schon über die Rechtsverteidigerposition geredet haben, ja eigentlich nicht wirklich zu sein von Murat Yakin, aber das nur so als Side-Note. Vielleicht nimmt er jetzt nochmal Anlauf.
Kommen wir von der vielleicht eher nicht so rühmlichen dänischen Liga in die allerrühmlichste Liga, die es gibt, und zwar in der UEFA Champions League, wo nächste Woche wieder losgeht. Dort, das haben wir eigentlich letzte Woche schon machen, haben ja die Auslosungen stattgefunden und das hat durchaus auch für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt, weil das Ganze ein bisschen anders aufgezogen war als die letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Egal, ob es jetzt um die Hymne geht, aber um die Auslosung. Ja, was sind eure Gefühle dazu, Linus? Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch live gesehen.
Live habe ich es nicht gesehen, aber ich kann mal sagen lassen, dass man sich für Hybridmodell jetzt entschieden hat bei der Auslosung und gegen 900 einzelne Bälle mit Teamnamen und 4 Stunden langer manueller Auslosung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so ein verkehrter Weg.
Also ich habe es geschaut, es ist teilweise schon ein bisschen absurd gewesen, weil es sind halt zwei von den verdientesten Spielern, was in der zumindest kürzeren Vergangenheit gibt, mit dem Gianluigi Buffon und dem Cristiano Ronaldo, sind auf der Bühne gesehen. Und der Buffon hat aus diesen Töpfen die Kugel gezogen und der Cristiano Ronaldo hat nicht mehr müssen machen als 36 Mal auf einen Knopf drücken. Weil wenn er auf den Knopf gedrückt hat, sind halt alle Gegner aufgeploppt, wo das jeweilige Team zugelost bekommt. Also ich habe es ein bisschen absurd gefunden, rein von der Auslosung, aber ja, das ist halt dem Modus geschuldet. Sonst, ich glaube, die Gegner haben wir erwähnt. Ich habe mir noch nicht ganz abschließend Gedanken gemacht, ob ich den per se spannend finde. Ich glaube, grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen der Typ, der natürlich gerade so Traditionen wie Champions League, ich meine, wir sind alle drei mit der Champions League quasi mit dem ursprünglichen Modus aufgewachsen, dass man das jetzt irgendwie aufreißt, löst schon mal zuerst mal so eine gewisse Skepsis aus. Aber wenn ich dann die Gegner gesehen habe und auch ein bisschen, ja, die, sag ich, die, dass man es nicht so gut vorher gesehen kann. Also, dass nicht alle die gleichen Gegner haben. Also, dass man nicht in einer Gruppe ist und alle spielen 6-mal und dann kannst du es nachher richtig vergleichen. Sondern, dass IB halt gegen 8 spielt und auf der anderen Seite PSG, wo, glaube ich, Horror losgezogen hat, spielt gegen 8 komplett andere. Und eben teilweise halt auch schwierigere, weil man aus jedem Topf die gleiche Anzahl Teams bekommt. Ich glaube, es gibt einfach eine mega Spannung, wo man darum auch, zumindest ich, weiß nicht, wie es bei euch ist, mega schwer kann sagen, hey, wer ist da jetzt irgendwie Favorit? Welche Aussenseite hat das Beste losgezogen? Also ich habe das Gefühl, je nach, mit ein bisschen Losglück, gibt der Modus der kleineren Teams mehr Chancen, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist ja per se eigentlich noch keine schlechte Sache.
Ich finde das noch schwierig abzuschätzen, Schluss am Ende, ob es dann wirklich so ist. Tendenziell zwar hast du schon recht, oder? Also es kommen mehr Mannschaften, glaube ich, auch weiter, weil so mehr sind. Also logischerweise würde ja das einen Sinn dann ergeben. Schluss am Ende glaube ich aber trotzdem, dass sich das wieder aussieht. Ich glaube, auf wirtschaftlicher Ebene ist es noch interessant, weil mehr Gelder ausgeschüttet werden und wenn mehr Mannschaften weiterkommen, ergo dann auch mehr kleinere Mannschaften weiterkommen, dass die dann auch mehr von diesen Töpfen profitieren. Jetzt rein aus sportlicher Sicht, ja, haben sie auch beide, glaube ich, schon erwähnt, muss man mal schauen, wie sich das denn entwickelt. Ja, muss man mal einen Eindruck bekommen. Ich finde es per se, wenn ich jetzt einfach rein auf die Gruppe von IB schaue, noch interessant. Ich finde die Gegner geil. Da ist ein bisschen etwas von allem dabei. Jetzt würde ich jetzt auch sagen, vielleicht IB hat gerade eine sehr, aus fußballromantischer Sicht, eine sehr lässige Gruppe verwünscht. Du hast nebst Barca, wo wahrscheinlich der grösste Name ist, und Celtic, wo stimmungstechnisch cool ist, du hast Villa, wo stimmungstechnisch interessant ist. Rotostern kennen sie ja auch, aber ist gleichzeitig trotzdem auch so eine mega, ja, schöne Reise in dem Sinn, wo so klassisch für ein internationales Spiel steht. Von dem her finde ich das per se schon mal interessant. Wenn man jetzt PSG anschaut, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen durch die Medien gegangen, dann ist das natürlich unlucky, gell? Aber das hat es auch früher noch schon gegeben, vielleicht nicht in deren Extremis. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr da dazu steht, aber ich finde auch, dass man da durchaus mal das Ganze mit offenen Armen darf empfangen. Und wenn es dann scheiße ist, dann ja, wenn man keine Angst hat, dass es nicht genug gibt, die dann wieder schreien.
Das auf jeden Fall. Also wenn man mit Traditionen bricht, dann ist Kritik nicht weit, muss ich ja sagen. Meistens auch jetzt von meiner Seite her, gerade bei uns in der Champions League, wo wie gesagt, schon, wir sind aufgewachsen mit dem, wir hängen jetzt auch immer noch in den Begriffen fest, wie Gruppe, oder? Also IB,
Liga-Phase,
also wie nennst du jetzt das? Und alle haben einzeln zugelassene Gegner. Also es macht es einfach ein bisschen unübersichtlich. Was ich aber noch cool finde, ist, dass sich ja nur jetzt die ersten 8 werden direkt qualifizieren. Das könnte jetzt als Prognose ein Anreiz auch sein, dass man in Top-Setzung spielt, also gerade so Top-Teams, dass die bis zum Schluss mühen, quasi ihre besten Spieler auf den Platz bringen, damit sie die Top 8 erreichen und fix im Halbfinale schon qualifiziert sind und dahinter müssen den Platz, was sind das, 9 bis 22?
9 bis 24, glaube ich. Aber noch nicht im Halbfinale.
In der Zwischenrunde. Ja. Und dann sind dann Sieger aus dieser Zwischenrunde, kommen dann auch in der Achtelfinale.
Ah, im Achtelfinale, ja. Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen.
Und im Achtelfinale gibt es dann keine gesetzten Teams auch, oder?
Ja, also ich finde auch gerade, dass der Modus ist in dem Sinn, eben, finde ich einen interessanten Aspekt, so habe ich es noch nie gesehen mit der Top-Setzung. Und ich glaube, das haben wir schon letztes Mal gesagt, vom 9. bis zum 24., von 36 können alle in der Achtelfinale kommen. Und da sehe ich nicht, wieso IB das nicht schaffen sollte. Aber ja, ich glaube, man muss es wirklich beobachten. Ich glaube, aus Schweizer Sicht ist es cool, dass man 8 Spiele von IB sieht. Auch nicht vergessen, eben 6 von Lugano und 6 von St. Gallen. Dort ist der Modus, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Aber ehrlich gesagt, da habe ich jetzt nicht gerade präsent. Aber die werden wir auch sehen. Klar, es spielt zumindest bei IB noch ein bisschen mehr wieder auf Doppelbelastung. Aber ich habe das Gefühl, zumindest bei IB sind die Chancen zum Weiterkommen einmal jetzt mit der Auslosung nicht gesunken, habe ich das Gefühl.
Für alle Fans vielleicht noch spannend, am 29. Januar findet da die letzte Runde statt. Und das heisst, dass alle 36 Teams gleichzeitig am 9 Uhr oben zu unserer Zeit werden antreten. Das könnte eine recht unterhaltsame Konferenz denken.
Ich stelle mir die Konferenz sehr spannend vor, ja. Aber gut. Ich würde sagen, wir sind nämlich auch schon wieder bei einer Stunde und fast 5 Minuten angekommen. Wir haben eigentlich nur den Deadline-Day gehabt, wobei das können wir noch schnell machen, es sind ja nicht viele Namen. Till, magst du noch schnell sagen?
Ja, es hat natürlich, der Deadline-Day ist ein bisschen früher gewesen, international wie in der Schweiz. Und es hat jetzt am Deadline-Day jetzt natürlich wie immer die eine oder andere Story noch gegeben, wo die eine zumindest oder die eine, zwei mich natürlich persönlich betreffen.
Ja gut, aber das ist kein grosses Ausrufezeichen als Chelsea-Fan, gell?
Dass es am letzten Tag halt auch noch einen Transfer gibt und sonst schon jedem Tag auch schon einen gegeben hat. Ja, ich stand schon, nein, Raheem Sterling von Chelsea zu Arsenal. Eben, ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, der hat jetzt bald das Bingo voll bei der Top 6. Ich glaube, was fehlt noch? Tottenham und Man U. Also sonst hat er überall gespielt und Jadon Sancho für 25 Millionen, glaube ich, nur Kaufverpflichtung von Man U zu Chelsea. Muss ich sagen, also wenn der aufgeht, dann ist es schon ein Deal für so wenig, aber ja, weiß nicht.
Ich glaube, die Einzigen, die noch einen besseren Deal gemacht haben, sind Liverpool gewesen, mit nochmal 10 Millionen weniger, also 15 Millionen für den Federico Chiesa.
Das ist ein Stil, finde ich absolut. Also, wir haben ja auch noch einen geschätzten Kollegen, der redaktionell noch ein bisschen mithilft und Juve-Fan ist. Und ich habe mir dort auch schon eher unverständnisvoll geäussert, weil ich den Spieler absolut mag, kann immer mögen, hat ein bisschen Pech gehabt mit der grösseren Verletzung, die er hatte, nach dem Gewinn von der Europameisterschaft im 21. Durchaus aber immer noch ein super spannender Spieler, finde geiles Tempo, geiles 1 gegen 1, super, ja, super Überzeugung auch in seinen Aktionen. Von dem her bin ich sehr gespannt, wie der wird funktionieren.
Ich finde, ich habe es jetzt in dieser Transferperiode, gerade beim Beispiel Chiesa, also ich finde das auch, ich finde das sogar ein Witz, dass der im 2024 in Premier League für nur 15 Millionen wechselt. Also da ist bei Juve irgendwie etwas ja, schief gelaufen fast. Aber was irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon immer, geht sicher schon immer gegeben, aber das Transferfenster hat es aus meiner Sicht mehrere so Stories gegeben, wo halt der Trainer, meistens auch ein neuer Trainer, halt ziemlich von Anfang an gerade das Zeichen gesetzt hat. Also Thiago Motta hat gerade komplett paar bewährte Spieler rasiert bei Juve, hat gesagt, Szczęsny spielt keine Rolle mehr, Chiesa spielt keine Rolle mehr und mehrere auch. Dann der Maresca bei Chelsea hat von Anfang an in seinem völlig überlaufenen Kader gesagt, hey, die 15 Spieler, eben unter anderem Sterling, spielen keine Rolle mehr. Ten Hag bei Man U und Sancho, das ist auch bekannt, dass die nicht die beste Beziehung hatten. Und da hast du jetzt als Club auch nicht mega deine Argumente auf deiner Seite, wenn du dann plötzlich irgendwelche riesen Summen willst verlangen, wenn du eh nichts mehr von denen wissen willst. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das not part of the project, das
habe ich Dr. Preis,
ja.
Ja, ich finde das noch interessant, weil als Club oder hast du eigentlich immer das Interesse, den Spieler für möglichst viel Geld loszuwerden. Und wenn du das so klar statest, dass der Spieler nicht, eben, nicht part of the project ist, dann nimmst du dir da mega den Verhandlungsspielraum. Also, das ist eigentlich ein bisschen absurd. Vielleicht zeigt es auch, ja, oder gerade bei Chelsea, dass das Geld vielleicht nicht jetzt so wichtig ist, dass man da jede Million noch rausholt aus einem Transfer. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen differenzieren, oder? Also bei Chelsea, der Trainer hat müssen Spieler rasieren, weil das Kader irgendwie 60 Leute umfasst oder so.
60. Und, nicht übertreiben.
Und bei Juve denke ich, der Motta, der einfach neu dazugekommen ist und wahrscheinlich eine Idee mitbringt und die einfach möchte umsetzen. Und eben Sancho Ten Hag, das ist ja schon eine längere Geschichte. Was ich bei Liverpool noch spannend finde, ist, dass der Mohamed Salah nach dem letzten Match gesagt hat, das ist mein letztes Jahr, sein Vertrag läuft aus Ende Saison, würde ich jetzt wahrscheinlich auch eher deuten, als er möchte noch ein bisschen besseren Vertrag, als das, was ihm jetzt bis jetzt vorgelegt worden ist. Aber jetzt kommt der Chiesa, Deadline Day, auch noch zu Liverpool, spielt am liebsten auf dem rechten Flügel, kann auch die anderen Offensivpositionen spielen. Aber das könnte vielleicht auch noch ein bisschen für Reibung sorgen dort.
Spüre ich da einen Hot Take, Rückkehr in die Super League, Mohamed Salah, nächste Sommer, oder?
Ah, ich glaube, der hat noch zwei, drei Märkte, die er bespielen kann, die aus unterschiedlichsten Gründen auch noch lukrativ sind, nebst einer Rückkehr zum FCB.
Vielleicht noch schnell, ja, absolut, natürlich. Vielleicht noch zum nochmals Not Part of the Project, für eine von der letzten Stories vom Deadline Day aufgreifen. Not Part of the Project wäre auch der Victor Osimhen gesehen, spätestens nachdem er sich am Deadline Day eigentlich unbedingt hat wollen verabschieden, natürlich zu Chelsea oder auf Saudi-Arabien hat er ein Angebot gehabt, sich auch geeinigt hat, das ist dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen hat das beides nicht geklappt und dann ist halt so ein bisschen die Absurdität von diesen Transferfenstern, dass du halt dann gleich noch gewisse Möglichkeiten hast, auch wenn das internationale oder sage ich das von der Top-League ein Fenster zu ist. Und man hat ihm dann von Seiten Napoli halt mitteilt, dass nach denen, wo man auch nicht genau weiß, was hinter dran passiert ist, klar, aber nach diesen gefühlten Kapriole, dass er halt not part of the project ist. Romelu Lukaku von Chelsea zu Napoli hat direkt das 9 bekommen. Und dann ist Victor Osimhen jetzt bei Galatasaray gelandet. Was, ja, ich schon ein bisschen absurd finde, weil das einer von den wertvollsten Spieler ist, wo in diesen Gesprächen gesehen ist auf dem Transfermarkt und klar, auch als Gala-Fan wird man sich eingestehen, der wird wahrscheinlich spätestens nächsten Sommer wieder gehen, aber gleich für mich eigentlich die absurdeste Story, einfach wie es abgelaufen ist von diesem Deadline Day.
Ja, Fußball, du verrückter Geist, würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Auch noch awkward, der Mats Hummels, der zu AS Rom geht, auch mega Sport, das checke ich nicht ganz, aber gut, ist geil empfangen worden und bin ich sehr gespannt, wie sich er auch wird schlagen. Der umgekehrte Weg, also nicht von der Türkei, aber nach Italien geht und was ich meine, wo weggeht. Aber ja, ich denke, wir machen den Deckel langsam drauf, wir sind durch für diese Woche und ja, an dieser Stelle würde ich mich ganz herzlich bedanken bei euch zwei für eure Zeit und die guten Gespräche. Und ja, dementsprechend euch dann eine ganz gute Woche wünschen. Bleibt frisch und gesund und ja, stellt euch auf den Herbst ein, es wird Zeit langsam. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Game Changer. Danke euch.
Merci. Ciao zusammen.
Merci. Bis zum nächsten Mal.
Finde ich geil, dass er den noch Zunge hat, um etwas zu sagen. Er sagt nämlich am Schluss nie etwas, weil er es nicht.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.